Liebe Geschwister, zu unserem Morgengottesdienst grüße ich alle ganz herzlich mit zwei Versen aus dem ganz bekannten Psalm, aus Psalm 103. Hier sagt der Psalmist David Folgendes: Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wir wollen heute auch in dieser Morgenstunde unseren Herrn verherrlichen und loben und uns freuen, dass wir in diesem Gottesdienst sein können, dass wir wieder von dem Namen unseres Herrn und Heilandes hören werden und dass wir uns wieder Kraft und Freude bei der Quelle des lebendigen Wassers schöpfen können. Ich grüße auch ganz herzlich alle Gäste, die heute da sind und besonders auch Bruder Janssen, der auch schon gestern in der Gebetsstunde in jenem Bethaus war und heute auch die Schlussbotschaft bringen wird. Herzlich willkommen in unserer Mitte. Der Chor, der wird jetzt ein Lied singen, dann hören wir das einleitende Wort und werden auch die Gelegenheit haben, gemeinsam zu beten. Bitte schön, liebe Sänger. Das Lied vom Chor werden wir stehend anhören. Wir nehmen Platz.
Matthäus Evangelium Kapitel 2, Verse 1 und 2. Evangelium Matthäus Kapitel 2, Verse 1 und 2. Als nun Jesus geboren war zu Bethlehem im jüdischen Lande, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem, die sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern gesehen im Morgenlande und sind gekommen, ihn anzubeten. Den Juden war ein König geboren und sie wussten es nicht. Wir lesen aus der Bibel, dass als König Herodes nachforschte, dann sagten die Schriftgelehrten eigentlich richtig, ja, in Bethlehem, da soll der Messias geboren werden, da soll mal ein König geboren werden. Aber sie nahmen es auch nicht ernst. Und so könnte man sagen, das Volk hat es nicht gemerkt. Ein König wurde ihnen geboren, außer die Hirten wussten es keiner. Und sie nahmen es gar nicht wahr, dass ein Heil ihrem Volke geboren wurde. So mussten ein paar Sterndeuter kommen aus dem Morgenland, aus einem fernen Land und ja, nachforschen. Und wir lesen, sie kommen, um ihn anzubeten. Normalerweise betete man nicht gleich einen König an. Der herrschte, ein König war zum Regieren da, aber nicht unbedingt, um anzubeten. Und wie ich schon sagte, sie nahmen es gar nicht wahr. Allerdings einige Jahre später, als Jesus schon predigte, Wunder tat, und dann merken sie, oh, da ist doch etwas, was wir gut gebrauchen können. Sie waren dann bereit, ihn zum König zu machen. Warum auch nicht? Ein König, der heilt, ist ja schön. Er kann jegliche Krankheit heilen, er kann Tote auferwecken. Es wäre ja gut. Er kann speisen. Sind das hundert, sind das tausende Menschen? Er macht aus ein paar Broten Speise für genug Menschen. Sie können sich satt essen. Es wäre ja schön. Er ist klug, er gibt kluge Antworten auf die Fragen von den Schriftgelehrten, den Pharisäern. Und das imponiert die Menschen. Sie sind bereit, ihn zum König zu machen. Aber war das das Ziel von Jesus Christus? Nein. Wir lesen in Matthäus Kapitel 18, Vers 11, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um das Verlorene zu retten. Nicht ein König zu sein hier auf Erden, nicht zu herrschen, zu regieren, nicht sein Volk, wo er dann König sein würde, von Gesundheit, von Krankheiten frei zu machen, genug Speise immer da zu geben. Nein, das war nicht das Ziel von Jesus Christus. Der Sohn des Menschen ist gekommen, um das Verlorene zu retten. Mir fiel das Wort auf, Verlorene. Das heißt, es war schon verloren. Der Mensch war verloren. Aber es gab noch eine Möglichkeit, ihn zu retten. Und das war das Ziel von Jesus Christus. In Apostelgeschichte 4,12 lesen wir, und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist auch kein anderer Name unter den Himmeln den Menschen gegeben, in welchem wir sollen gerettet werden. Nur Jesus Christus. Sein Ziel war, mich zu retten, auch dich. Sein Ziel war, das Heil den Menschen zu bringen. Und das hat er getan. Am Kreuz auf Golgatha lesen wir, sagt er, bevor er den Geist aufgibt, es ist vollbracht. Die Rettung, die Erlösung ist vollbracht. Ich denke, wir werden nie genug ihm dafür danken können. Aber mein Wunsch wäre, auch heute die Gelegenheit zu nutzen, unseren Herrn und Heiland einfach Dankeschön zu sagen für die Rettung, für das, was er vollbracht hat. Amen. Wir stehen auf dazu.
Ich habe eine Frage an euch, liebe Kinder. Und zwar müsst ihr das einmal mit Handzeichen zeigen. Wer von euch möchte geliebt werden und lieb behandelt werden? Einmal zeigen. Traut euch durch. Okay? Also so ziemlich fast alle. Und zwar hat Jesus einmal, als er auf dieser Erde lebte, so eine ganz lange Predigt gehalten. Das nennen wir die Bergpredigt. Da hat Jesus dann die Leute gelehrt und ihnen so ein paar Ratschläge gegeben für ihr Leben. Und dann sagte Jesus, und das ist ganz interessant, das ist eigentlich ganz einfach, aber wir Menschen, wir kriegen das nicht immer hin. Da sagte Jesus, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut ihnen auch. Das können wir in Matthäus 7, Vers 12 nachlesen. Aber das Interessante ist, wir Menschen tun trotzdem nicht immer das, was wir an uns getan haben wollen. Wenn ihr Mädels vielleicht, wenn eure Schwester mal eine neue Haarspange hat oder ein neues Kleid und sie will euch das geben, sie will das auch mal tragen, dann ist das nicht immer so, dass wir dann sagen, ja klar, hier gerne, kannst du tragen. Aber wenn ihr das mal machen werdet, dann werdet ihr auch merken, dann könnt ihr auch erwarten, dass eure Schwester euch das mal gibt. Oder wenn die Jungs dann mal in der Schule jemanden ärgern, dann könnt ihr natürlich nicht erwarten, dass jeder sie lieben wird und sie liebevoll und freundlich behandeln wird und das Schulbrot mit ihnen teilen wird. Und deswegen ist es wichtig, und das können wir von Jesus hier lernen heute Morgen, was er uns gesagt hat damals, dass wir immer das tun sollen, was wir wollen, dass die Menschen uns tun. Und jetzt mal eine andere Frage, und da müsst ihr wirklich ganz, ganz ehrlich sein. Wer ist immer lieb? Immer, wirklich immer. Meldet euch ruhig. Okay, ich glaube, ich habe rausgefunden, woran das liegt. Dass das nicht klappt, was Jesus erzählt hat. Und zwar wollen alle lieb behandelt werden. Eben haben sich alle Kinder gemeldet. Ich glaube, ich habe keinen gesehen, der sich nicht gemeldet hat. Und wenn, dann war der nur ein bisschen so schüchtern. Das heißt, jeder will lieb behandelt werden, aber keiner ist immer lieb. Und das kann ja nicht gut gehen, das kann ja gar nicht klappen. Und deswegen lass uns mal versuchen, mal in dieser Woche liebevoll zu anderen zu sein, sie lieb zu behandeln. Und dann werdet ihr merken, dann werden die Leute auch lieb zu euch sein. Das, was ihr wollt, das müsst die anderen tun. Und dann werden die das euch tun. Das ist eigentlich ganz, ganz einfach. Aber doch schaffen wir das nicht immer. Wir sehen das, alle wollen lieb behandelt werden, aber keiner ist immer lieb zu den anderen. Lass uns das mal in dieser Woche versuchen. Versucht das mal wirklich. In der Schule oder zu Hause. Ne? Wenn ihr mal irgendwie denkt, ah, jetzt lieber nicht streiten, dann werdet ihr auch in Zukunft, werden die anderen Leute sich nicht mit euch streiten. Wenn ihr lieb seid, dann werden die lieb zu euch sein. Lass uns das mal versuchen. Und das, was Jesus in Matthäus 7, Vers 12 sagt, mal in dieser Woche ganz praktisch ausleben.
Städte, an der zuvor ich niemals war, an diesem Ort gibt's keine Tränen, ja selbst die ich sehe das Land.
Ich sehe das Land
jetzt nur von Ferne.
Von Ferne.
Mach du mein Leben zum Gebet, in allem meinem Tun und Handeln ein Fels, der in der Brandung steht, die Tränen in ein Lied kann wandeln. Ein Wunsch mir tief im Herzen steht, Gott, mach mein Leben zum Gebet. Dein Wort sei meines Fußes Licht, damit ich sicher gehen kann. Verlass mich auch im Trübsal nicht. Dein Licht auf meinem Weg zünd an. Ein Wunsch mir fest im Herzen steht. Gott, mach mein Leben zum Gebet. Und führt mein Weg durchs finstere Tal, hält mich geborgen deine Hand auf allen meinen Wegen. Die Liebe deiner Gotteshand führt mich einst aus dem Erdenland zu dir, zum ewigen Frieden. So mach mein Leben zum Gebet und lass mich feste stehen, durch Höhen und Tiefen unverzagt auf deinen Wegen gehen. Gott, lass mich leuchten wie ein Stern in dunkler Nacht am Himmelszelt. Lass mich im Sturm nicht untergehen. Hilf, deinen Willen zu verstehen. Amen.
Die Weisen aus dem Morgenland, aus dem Osten, kamen nach Jerusalem, nach Israel, um den neuen König anzubeten. Gott hat die Engel dazu geschaffen, dass sie ihn anbeten. Jesus Christus hat uns erlöst, um ihn und den Vater anzubeten. Gemeinde Jesu kommt am Sonntag zusammen, um anzubeten. Eines Tages kommen wir nach Hause nach unserem Pilgerweg, um anzubeten. Jesus Christus ist es würdig, als Lamm Gottes in alle Ewigkeit angebetet zu werden. üben wir uns jetzt schon darin. Der Apostel Paulus nimmt seine Leser, und es waren sehr viele, die sich bekehrt hatten während seiner Evangelisation in Ephesus. Er war dort einige Jahre gewesen, hatte dort immer wieder die Botschaft von Jesus Christus verkündet. In dieser Zeit fand die Botschaft Eingang ins ganze Hinterland bis nach Kolosse. Viele Menschen fanden zum Glauben an Jesus Christus. Diese Leser nimmt er in seinem Brief mit in den Himmel. Er feiert mit ihnen Sonntag. Er zeigt ihnen die vielen Segnungen, mit denen wir versehen worden sind in Christus Jesus. Er zeigt, wie Jesus auf die Erde kam, um uns zu erlösen, aus welcher tiefen Not heraus er uns erlöst hat. Er betet für sie. Und dann in Kapitel 4, in der zweiten Hälfte seines Briefes, nimmt er sie gleichsam an die Hand und sagt, komm, jetzt gehen wir zurück auf die Erde und dort haben wir Aufgaben. Die erste Aufgabe, die ein Christ hat, liegt in der Gemeinde. In den Versen 1 bis 16, in diesem zweiten Teil, zeigt der Apostel Paulus uns, wie unser Leben in der Gemeinde aussieht, in Begabung und Aufgabe, in Dienst. Und dann nimmt er uns hinaus in den Alltag zu den verschiedenen Begegnungen, zu den verschiedenen Gruppen in der Gesellschaft und zeigt uns, wie wir vom Himmel her hier in diese Welt hinein leuchten können. Es ist ein wunderbarer Brief. Er ist symmetrisch, das heißt ausgeglichen. Er zeigt uns unser Leben im Himmel mit dem Herrn. Er zeigt uns unser Leben hier auf der Erde, während wir noch hier sind, bevor wir auf ewig bei dem Herrn sein werden. Die Lieder, die wir heute Morgen gehört haben, nehmen uns gleichsam mit hinein in den himmlischen Bereich. Und wir haben so einen Vorgeschmack von dem, was eines Tages uns begegnet und woran wir dann teilnehmen dürfen. Viele unserer Lieben sind schon dort und stimmen ein in das Loblied der Engel, das Anbetungsloblied Gottes. In der Betrachtung des Epheserbriefes an verschiedenen Orten bin ich gekommen zu Kapitel 2 und gestern Abend haben wir uns befasst mit den Versen 17 und 18 in diesem Kapitel. Ich will uns jetzt die letzten Verse dieses Kapitels lesen und uns zeigen, was es um die Gemeinschaft ist, in die Jesus uns gebracht hat. In dem zweiten Kapitel zeigt er uns, was Jesus für uns getan hat, die Not, aus der er uns erlöst hat, wie er es getan hat, aus lauter Gnade. Er zeigt uns, wie wir versöhnt worden sind mit unserem Herrn, mit unserem Gott und auch miteinander somit. Und dann schildert er uns die neue Gemeinschaft der Versöhnten. Und von der lesen wir in Kapitel 2, Vers 19. Dann seid ihr also nicht mehr Fremde und Ausländer, sondern Mitbürger der Heiligen und Hausangehörige Gottes, aufgebaut auf dem Fundament der Apostel und Propheten, wobei Jesus Christus selbst der Haupteckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempelheiligtum im Herrn, in dem auch ihr mitgebaut werdet zu einer Wohnstätte Gottes im Geist. Eine hohe Berufung, ein großes Vorrecht. Der Apostel schildert uns überhaupt in diesen ersten drei Kapiteln unsere Vorrechte als Erlöste und dann später unsere Aufgaben als Erlöste und Versöhnte. Er hat uns in eine neue Gemeinschaft gebracht. Die alte Gemeinschaft war eine tötende. Die Gesellschaft in der Welt ist eine sterbende Gesellschaft. Man merkt es nicht. Man wählt diese Gesellschaft, weil man das Leben genießen will und weiß nicht, wie Salomo sagt, es gefällt manch einem seinen Weg wohl. Aber das Ende desselben ist der Tod. Manchmal kommt man zur Besinnung und lernt, ja, dieser Weg in dieser Welt, den die Welt wählt, ist tatsächlich ein breiter Weg zum ewigen Tode. Manchmal ist es zu spät, dass man das bemerkt. Manchmal wacht man auf durch den Ruf des Evangeliums, durch das Zeugnis eines Christen, Mitchristen. Und dann lässt man sich rufen und zu Jesus führen. Und wir sind dankbar, dass immer noch in der heutigen Zeit viele Menschen sich rufen lassen. Wenn wir das nicht unter uns hier im deutschsprachigen Raum merken, dann dürfen wir wissen, dass in anderen Erdteilen heute sehr, sehr viele Menschen zum Glauben kommen. In der arabischen Welt sind es sehr viele, nicht nur heimlich, sondern auch öffentlich, die Jesus Christus kennenlernen und an ihn glauben und ihm nachfolgen. In Asien sind es sehr, sehr viele, in bedrängten Gegenden sind es viele. Manchmal mehr in Bedrängniszeiten als in Friedenszeiten. Wir freuen uns über die vielen, die sich immer noch rufen lassen, aber es braucht manchmal eine ernste Sprache Gottes. Gott muss uns in die Enge führen, uns klar machen, dass unser Weg zum Tod führt, damit wir erwachen und ihn wählen, der das Leben ist. Und wenn wir ihn wählen, dann führt er uns in eine neue Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft, die heilsam ist, die nicht zerbröckelt. Das Leben in der Welt lässt die Ehen auseinandergehen, lässt die Familien aufbrechen und fragmentieren, zerbröckeln. Ja, es wird zum Ziel Gottes, Strukturen, die er mit der Schöpfung dem Menschen gab, zu zerstören. Und dann will man eine neue Gesellschaft aufbauen durch verschiedene Mittel, Projekte und Pläne. Aber es geht nicht, alles scheitert. Und eines Tages wird Jesus allem dem ein Ende bereiten. Und wir werden hinübergerettet werden von dieser Welt in eine andere. Diese neue Gemeinschaft dürfen wir heute schon genießen. Paulus schreibt an seine Leser, ihr seid nicht mehr Gott Entfremdete. Ihr seid ihm bekannt, er kennt euch mit Namen. Und wir kommen in eine Gemeinschaft, wo man einander kennenlernt. Es ist interessant, wenn Christen einander begegnen, sie sind einander fremd, aber sie erfahren, dass der andere Christ ist, dann fühlt man sich mit diesem mehr verbunden manchmal als mit eigenen Familienmitgliedern. Diese Familienbande im Geiste sind viel engere Bande als die irdischen. Wunderbar ist es, wenn die zwei kongruent sind, das heißt, sie decken einander. Wenn in einer Familie alle den Herrn Jesus kennen und dass dann auch geistliche Bande uns vereinen, das ist schon ein Stück Himmel auf Erde. Gott sind wir keine Fremde mehr, sondern wir kennen jetzt, wie Paulus sagt, die Gemeinschaft der Heiligen, wir sind Mitbürger. Meine Frau und ich haben sehr viele Jahre, einen Großteil unseres Lebens, als kanadische Bürger zwar, doch im Ausland gelebt, in verschiedenen Ländern. Wir waren dort Fremde. Wir waren nicht Bürger dieser Länder. Wir erhielten unter Umständen Erlaubnis, dort zu wohnen, genossen gewisse Privilegien, aber wir waren keine Bürger, wir durften nicht wählen, gewisse Vorrechte waren uns vorenthalten. Wir haben in Deutschland gelebt, wir haben zuerst in Holland gelebt, dann in Deutschland und dann in der Schweiz, immer als Ausländer. Sind nie Bürger von zwei Staaten gewesen, nur von Kanada. Inzwischen kamen wir dann nach Hause, nach Kanada. Dort waren wir zu Hause. Aber das letzte Mal, als wir dann umzogen und uns in Kanada wieder ansässig machten, 1999, dann merkten wir in stärkerem Maße den Unterschied. Wir hatten uns verändert, wir waren geprägt von der europäischen Kultur und Gesellschaft. Kanada hatte sich verändert, die Menschen dort hatten sich verändert. Und die Kluft war sehr groß geworden. Und nun fühlten wir uns fremd im eigenen Lande. So ist es hier auf der Erde. Wir bleiben Fremdlinge. Und der Psalmist ruft einmal aus gleichsam, ich bin ein Fremdling hier auf der Erde. Geschwister, es ist eigentlich wohltuend, das sagen zu dürfen. Paulus will nicht, dass wir uns hier allzu sehr einrichten. Er will, dass wir wissen, dass wir hier Fremdlinge sind. Er sagt, wir wünschen, nach Hause zu kommen, dort zu Hause zu sein. Während wir in diesem Körper sind, sind wir in der Fremde, auch wenn wir irdische Bürger sind, irgendeines Landes. Aber wer im Himmel zu Hause ist, der wird in dieser Welt ein Fremdling sein, ein Fremdkörper. Paulus schreibt von diesen, sie waren einmal zu Hause in dieser Welt. Sie waren Bürger verschiedener Länder gewesen, aber jetzt sind sie und waren dem Himmel fremd. Und jetzt sind sie nicht dem Himmel fremd, sondern sind dort zu Hause, sind Mitbürger aller anderen Heiligen und sind Fremde für die Welt geworden. Mitbürger der Heiligen, wer sind denn diese Heiligen? Paulus hat das Wort gebraucht in diesem Buch, in diesem Brief. Er gebraucht dieses Wort an verschiedenen Stellen. Einige Male wird das Wort von Engeln gebraucht. Sie sind die Heiligen Gottes. Vielleicht denkt Paulus auch an diese Engel hier in diesem Text. Es wäre nicht ganz ausgeschlossen. Aber zuallererst vom Zusammenhang her denkt man an andere Christen. Alle Christen werden in der Heiligen Schrift Heilige genannt, auch die in Korinth, wo es ja so viele Probleme gab. Korinth war nicht die einzige Gemeinde, die Probleme hatte, aber sie wird zu einem Beispiel, wie Gott über sie denkt und wie er mit ihnen umgeht. Alle Christen sind Heilige. Manchmal, wenn man die Lehren der Heiligen Schrift gesondert betrachtet, sagt man, in der Bekehrung und Wiedergeburt werden wir gerechtfertigt. Und dann kommt das Heiligungsleben. Und wenn man von der Heiligung spricht, dann spricht man von dem, was Gott an uns tut, als Christen auf unserem Glaubensweg. Aber die Heilige Schrift macht diesen Unterschied nicht. Sie nennt uns Gerechtfertigte, weil Gott uns gerechtfertigt hat, gerecht gesprochen und gerecht gemacht durch die Wiedergeburt. Wir sind also vor Gottes Gesetz, vor seinen Forderungen vollkommen schuldlos und gerecht. Aber auch als Christen, die durch diesen irdischen Weg ziehen, sind wir Gerechte, Gerechtfertigte. Im Alten Testament heißen die Gottesmenschen Gerechte, auch im Neuen Testament. Wir werden an drei Stellen gerechtfertigt: in der Wiedergeburt, in unserem Leben, wenn wir mit dem Herrn leben, und wenn Jesus kommt, ziehen wir das neue Kleid an, das er uns dann schenkt. Wir tragen ein Kleid der Gerechtigkeit heute bereits. Dann tragen wir das Kleid, das nie befleckt werden wird. Wir werden nie mehr die Sünde kennen, weder in der Versuchung noch in der Tat. Wir werden also dreimal gerechtfertigt. Aber auch die Heiligung geschieht mit diesem Parallel. Die zwei Wörter sprechen vom selben, nur von einer anderen, etwas anderen Seite. Gerechtfertigt werden wir vor den Forderungen Gottes, den Geboten und Verboten Gottes. Nach den Maßstäben Gottes werden wir gerecht gesprochen. Das Gesetz ist oder besteht aus den Gedanken Gottes über das, was er von Menschen erwartet. Und im Blick auf dieses Gesetz, auf diese Gedanken Gottes über richtig und falsch, Sünde und Gerechtigkeit, sind wir gerecht gesprochen. Gott trägt eine Brille und die heißt Jesus. Und durch diese Brille sieht er uns als vollkommen gerecht. In ihm sind wir sündlos. Das macht uns zu Heiligen. Heilige orientieren sich nach einer Person. Gerechtigkeit orientiert sich nach Maßstäben. Heiligkeit hat mit der Person Gottes zu tun. Wir sagen, Gott ist heilig. Das heißt im Grunde nicht nur, dass er rein und sündlos ist, sondern dass er ganz für sich da ist, gesondert noch da ist von allem anderen. Erstens zeitlich. Er war da, bevor es irgendetwas anderes gab. Er war Gott in aller Ewigkeit. Der Heilige, der sich selbst zugeordnete, der in sich selbst genug hatte an sich selbst. Und dann hat er geschaffen. Er hat himmlische Wesen geschaffen, vollkommen heilige Wesen, die wir Engel nennen. In den Grundtexten des Alten und Neuen Testamentes heißen sie Boten. Sie sind Gesandte, seinen Willen zu tun. Sie werden gerufen und sie beten Gott an. Sie sind seine Boten, die gehorchen sofort und ganz vollkommen nach seinem Geheiß. Wir sind wie die Engel heilig in Christus Jesus, Gott zugeordnet, um für ihn da zu sein. Gott ist getrennt von allem Bösen. Und wenn wir Heilige sind, dann sind wir getrennt von dem Bösen. Wenn Gott uns heiligt, dann zeigt er uns, dass wir ihm gehören und nicht dieser Welt, nicht dem Feind Gottes, nicht der Sünde, sondern wir sind ihm zugeordnet, abgesondert vom Bösen, Gott zugeordnet. Das Wort heilig ist also ein Wort, das nicht in erster Linie von einem vollkommen reinen Wesen spricht. Es schließt das ein, weil Gott von allem abgesondert ist, das böse ist. Aber das Wort heilig hat mit Zugehörigkeit zu tun. Ich gebrauche oft das Bild von den Spiegeln der Frauen in Israel, als man an die Arbeit ging, die Stiftshütte zu bauen. Man brauchte ja gewisse Materialien, stoffliche und auch aus Metall. Und die Frauen hatten Spiegeln aus einem glänzenden Metall, das poliert werden konnte, und dann konnten sie ihr Antlitz dort in diesem Metall reflektiert sehen, gespiegelt sehen. Es war nicht so gut wie unsere Glasspiegel, aber es war schon eine Hilfe. Nun hatten diese Frauen diese metallenen Spiegel. Und jetzt wird aufgerufen, dem Herrn zu opfern. Metall, das man zu Hause irgendwo hat, und verschiedene Stoffe, und die sammelt man. Und aus diesen Elementen werden dann verschiedene Teile der Stiftshütte, dieser Zeltkirche, gebaut. Jetzt haben wir eine Frau in Israel, die hat einen Spiegel. Und sie will den gern dem Herrn geben für den Bau dieses neuen Gotteshauses. Und sie will natürlich, dass dieses schön ankommt, natürlich. Sie hat einen Sinn für Schönheit. Und dann nimmt sie diesen Spiegel, schaut noch einmal hinein, poliert ihn ganz schön, macht ihn ganz sauber und glänzend. Und dann bringt sie ihn mit aller Freude hin zu Mose oder zu den Priestern, um damit dieses Metall dann für den Tempelbau gebraucht wird oder den Stiftshüttenbau. Was machen die Priester oder die dort Arbeitenden mit diesem Spiegel, den die Frau ihnen gibt? Sie werfen den Spiegel auf einen Haufen und da wird er zerkratzt, wenn er dorthin fällt. Und die Frau schaut, der arme Spiegel. Ja, dazu ist er da. Jetzt gehört der Spiegel nicht mehr ihr. Er war ihr zugeordnet. Ihr Mann hatte ihn vielleicht gekauft. Er gehörte ihr einmal und sie konnte ihn gebrauchen, um sich schön zu machen. Jetzt, als sie ihn abgegeben hatte, war er Gott zugeordnet. Er gehörte Gott. Und nun konnte Gott mit diesem Spiegel machen, was er wollte. Er wurde nicht nur zerkratzt, er wurde rein eingeschmolzen. Er verschwand, damit er etwas anderes würde. Wir haben diesen Gedanken sehr oft im Alten Testament. Manchmal, wenn Gott etwas heiligt, dann zerstört er es. Manchmal rettet er es und verwandelt er es oder gebraucht es zu einem gewissen Zweck. Es wird geheiligt. Luther spricht manchmal von in den Bann tun. Es ist schade, dass es so übersetzt wird. Man hätte das Wort Heiligung, Heiligen gebrauchen können und dann hätten wir im Neuen Testament ein besseres Verständnis von diesem Wort. Es hat mit Zuordnen zu tun, mit Absonderung und Zuordnen. Ist dein Haus krank geworden, ein gewisser Fungus oder eine leperähnliche Krankheit da, dann muss es abgesondert werden. Man darf nicht an dieses Haus ran. Und dann wird vielleicht etwas abgebaut oder vielleicht das ganze Haus zerstört. Das Haus wird geheiligt, weil es befleckt war. Aber es wird jetzt Gott zugeordnet, damit Reinigung stattfinden kann. Nun sagt Paulus von seinen Lesern, sie seien geheiligt worden und den Heiligen zugeordnet, Mitbürger der Heiligen. Das heißt, im Himmel leben nur vollkommen heilige Menschen, Menschen, die Gott geheiligt sind, Engel und Gerettete. Und die Leser waren vorhin zu Hause in dieser Welt, lebten auf dem Wege dieser Welt und sie ließen sich rufen durch die Christusbotschaft und fanden zum Volk Gottes und waren jetzt immer noch hier auf der Erde, aber jetzt waren sie Mitbürger, sagt Paulus, aller anderen Heiligen, seien sie auf der Erde oder schon im Himmel. Die Schrift betrachtet die ganze Gemeinde Jesu, Himmels und der Erde, als eine große Gemeinde. Wir haben nicht Wortgemeinschaft mit jener Gemeinde, aber wir alle beten denselben Herrn an, sie dort, wir hier. Und eines Tages werden wir vereint sein. Ob wir hier sind oder schon im Himmel, wir sind jetzt Mitbürger geworden mit allen anderen Heiligen In dem großen Reich Gottes, von dem die Sänger vorhin sangen, unser Heimatland. Paulus nennt noch ein Wort oder zwei Wörter, die im Gegensatz zueinander stehen. Sie sind nicht Fremde noch Ausländer. Das ist Ähnliches, hat eine andere Beziehung. Im Gegensatz zu Ausländern sind sie jetzt Hausangehörige. Als Mitbürger im Reich Gottes sind sie Hausangehörige im Hause Gottes. Auch heute kann das Wort Haus gebraucht werden für eine politische Region. Es war die Vision nicht nur von Gorbatschow, sondern von anderen, dass Europa zu einem Haus würde, in dem alle Länder in diesem Hause wohnten, als eine Nation. Inzwischen haben wir die Europäische Union mit einer gemeinsamen Währung, auch wenn wir noch immer noch einige Grenzen haben. Die Vision ist, das Ziel ist, die ganze Welt unter ein Dach zu bringen. Das war übrigens die Schau eines gewissen griechischen Propheten, Philosophen, namens Aristoteles. Aristoteles war nebst Platon einer der größten Philosophen Griechenlands, aber er war ein Heide, nicht ein Christ. Und er wurde der Lehrer des Sohnes des Königs von Makedonien. Das war der nördliche Teil von Griechenland, manchmal mit dem südlichen verbunden politisch, manchmal getrennt. In diesem Fall waren wohl Makedonien und Achaia getrennt, waren zwei verschiedene Länder. Und der König von Makedonien, Philipp, hatte einen Sohn namens Alexander. Und er zog den Philosophen Aristoteles heran, um als Lehrer für seinen Sohn zu dienen. Dieser Philosoph hatte dieses Ziel oder diesen Gedanken, dass alle Völker eine große Nation bilden sollten. Der junge Mann, der heranwächst, übernimmt diese Schau, diese Vision und versucht, sie zu verwirklichen. Der Vater stirbt und der Junge ist noch gar nicht so alt, vielleicht 19, 20, und wird König und geht an die Arbeit. Und es ist erst ein militärisches Genie, und es gelingt ihm, fast die ganze damalige Welt zu erobern, unter ein Dach zu bringen. Zum ersten Mal geht das Schwergewicht in der Weltpolitik von Asien nach Europa und ist seitdem in Europa geblieben. Alexander überwindet oder besiegt die Perser, die im Osten die Oberherrschaft hatten, und er bringt die ganze damalige Welt unter ein Dach gleichsam. Nicht die Welt, die wir kennen, aber die Welt, die man damals kannte. Nach ihm kommen die Römer und überwinden und besiegen die Griechen. Aber auch unter den Römern ist die Kultur und die Sprache, die Mentalität der ganzen damaligen Welt griechisch. Und diesen Einfluss haben wir bis heute. Er hat sich bemerkbar gemacht in der Erziehung, im Erziehungswesen. Überall dieses heidnische Gedankengut hat unsere Kultur durchdrungen. Wo die Christusbotschaft nicht hinkommt, da ist diese Prägung vorhanden. Und die Offenbarung sagt es uns, dass in der Endzeit das sich wieder bemerkbar macht. Man versucht wieder nach altem Muster alle Länder unter ein Dach zu bringen. Das ist der weltliche Versuch, ein Reich zu bilden. Aber es ist ein menschliches Reich. Gott bildet sein Reich unter Christus als Oberhaupt. Nun kämpfen diese zwei Reiche geistlich und auch im Leben von uns wird ein Kampf gekämpft und wir befinden uns in dieser Spannung. Wir leben in einer Welt, wo man uns mit einbauen will in das irdische Reich und wir fragen uns, wo kann ich noch mitmachen, wo nicht, wie weit können wir hier uns identifizieren. Es ist eine ständige Auseinandersetzung und manchmal gelingt es uns nicht, die richtige Entfernung beizubehalten. Es ist einfacher, den Weg zu finden, wenn wir uns mehr beschäftigen mit dem Wort Gottes, mit unserem neuen König, dem Herrn Jesus Christus, und mit dem Himmlischen, wo unser himmlisches Land ist, mit unser Zuhause ist. Wenn unsere Gedanken dort sind, wie der Apostel Paulus es mit den Ephesern tut, er nimmt sie in den Himmel und lässt sie einmal himmlische Gedanken denken. Und wenn wir das tun, und zwar täglich, morgens, zwischendurch, immer wieder, hier weilen in der Gegenwart Gottes mit himmlischen Gedanken, dann finden wir den Weg besser hier auf der Erde und können leichter und einfacher den Kampf hier kämpfen, unseren Weg finden in dieser Spannung. Paulus sagt, die Christen sind nicht mehr Mitbürger dieser Welt im geistlichen Sinne. Sie sind Mitbürger der Heiligen geworden und Hausangehörige Gottes. Dort sind sie zu Hause. Christen sind in der Gemeinde Jesu zu Hause. Und wenn ein Christ in dieses Haus kommt, sollte er sich sofort zu Hause fühlen unter Christen. Einerlei, zu welcher Benennung er gehören mag, ist er wiedergeboren, dann ist er, wie ein alter Bruder Reimer uns einmal sagte, ich weiß nicht, ob er verwandt ist mit unserem Bruder hier, aber es war ein alter Bruder, von dem ich in meiner Kindheit hörte. Und er hatte eine Bemerkung gemacht, die nicht allen gefiel. Aber er sagte, ein Kind Gottes, wo immer es sich auch befindet, unter welcher Benennung, ist mein Bruder, meine Schwester. Ja, wir sind Hausangehörige, vollkommen berechtigt, uns in der Gemeinde Gottes, im Volke Gottes zu bewegen. Dort sind wir zu Hause. Hausangehörige. Der Apostel geht weiter und er sagt in Vers 20, aufgebaut auf dem Fundament der Apostel und Propheten, wobei Jesus Christus selbst der Haupteckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt ist. Was sagt er hier? Er hat uns eben gesagt, wer seine Leser jetzt in der neuen Gemeinschaft waren und was sie nicht waren. Er hat ihre Identität, was sie waren, klar gemacht. Mit Begriffen, die zu dieser Erde gehören, mit Begriffen, die zum Himmel gehören. Jetzt sagt er, was mit ihnen geschehen ist, damit sie, das heißt, wie sie verwandelt worden sind, was in diesem neuen Bereich geschehen ist, damit sie erkennen, wer sie, noch besser erkennen, wer sie sind. Er sagt zu ihnen, ihr seid aufgebaut auf dem Fundament der Apostel und Propheten. Ein Christ ist jemand, jetzt wechselt sich das Bild. Vorhin hat er das Volksbild gebraucht, jetzt gebraucht er das Bild eines Baus. Die Gemeinde Jesu ist ein Tempel, ein heiliger Bau. Eine Wohnstätte Gottes, ein Tempel oder ein Ort, wo angebetet wird, ist eigentlich das Haus eines Gottes, auch wenn es ein heidnischer Ort ist. Wir sind ein heiliger Ort Gottes, des wahren Gottes, und sind sein Tempel. Und wir sind bereits aufgebaut. Wir haben bereits ein Fundament unter den Füßen. Wir sind wie Steine, die gelegt wurden auf einem bestimmten Fundament. Dieses Fundament ist Jesus Christus. 1. Korinther Kapitel 3 sagt der Apostel, es ist ein Fundament, auf dem wir gebaut werden. Und dieses Fundament ist Jesus Christus. In diesem Text gebraucht er das Wort Eckstein oder Haupteckstein. Das war der wichtigste Stein im Fundament, der maßgebende Stein. Er bestimmte die Ausrichtungen in jede Richtung. Er bestimmte die Struktur des Hauses, welches noch nicht fertig war, aber wie man es bauen sollte. Heute haben wir Pläne, Computerpläne, früher Blaupausen und so weiter. Und dann hat man gebaut nach diesen Plänen. Damals war man auch schon geometrisch fortgeschritten, aber man hatte diesen Eckstein, mit dem man dann begann. Das Fundament, sagt der Apostel, wird gelegt in einer heidnischen Gesellschaft, wenn das Evangelium dorthin kommt. Das Fundament wird gelegt von Aposteln und Propheten. Was sind das für Menschen? Im Zusammenhang sind das Menschen, die das Wort Gottes in den Raum stellen. Sie haben uns Wort Gottes gegeben. Das sind die Menschen, die Männer, denen Gott sein Wort unmittelbar gegeben hat. Wir haben es mittelbar. Diese Bibel, dieses Wort Gottes, habe ich von anderen. Und die haben es von anderen. Und die haben es dann von Männern wie Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, Paulus und so weiter. Die waren es, die Ersten waren, die das Neue Testament geschrieben hatten. Das Alte Testament war geschrieben ebenfalls von Propheten. Dort war es das Gesetz und die Propheten. Von Mose, von anderen Propheten, Samuel, wahrscheinlich Esra, und dann kamen die Propheten Jesaja und Jeremia und so weiter. Von Gesetzesschreibern und von Propheten geschrieben. Wir haben das Alte Testament und Paulus spricht jetzt vom Neuen Testament, weil wir hier es mit dem Heil zu tun haben. Ihr seid jetzt aufgebaut auf diesem Fundament Jesus Christus, unserem Retter. Er ist das Fundament, aber die Botschaft, damit dieses Fundament uns trägt, ist gelegt worden oder gegeben worden von Aposteln und Propheten. Nicht alle Propheten waren Apostel, aber alle Apostel waren Propheten. Ein Apostel war jemand, der von Jesus Christus gerufen wurde, um seine Botschaft hinauszutragen. Er war auf die Seite genommen, apo, ab. Wir können das verbinden mit unserem deutschen Wort ab. Er wurde abgesondert aus dem Fluss des Lebens und dann gesandt. Das griechische Wort apostello, abstellen, gleichsam, absenden. Im Griechischen heißt das senden. Ein Apostel war jemand, der herausgenommen wurde aus dem Fluss des normalen Lebens, auf die Seite gestellt, um etwas ganz Besonderes zu verrichten. Und solchen Männern, wie die Apostel Jesu, die Ersten, und dann Paulus später, Jakobus, der Halbbruder des Herrn, kam auch dazu, diese 14 werden die grundlegenden Apostel genannt. Eine ganze Anzahl von ihnen haben dann auch geschrieben. Wir haben dann Bücher im Neuen Testament von diesen. Das ist unser Fundament, auf dem wir heute bauen. Und dann gab es andere, die auch unmittelbar Wort Gottes bekommen haben, wie Markus, Lukas und andere. Die haben auch Wort Gottes bekommen und haben es uns gegeben. Und so haben wir ein vollständiges Neues Testament. Das Fundament ist bereits gelegt. Die Bibel ist jetzt vollständig. Und niemand hat heute das Recht zu sagen, er bekäme ein Wort des Herrn und darf es jetzt allen Menschen kundtun und sagen, so spricht der Herr. Wir sagen, so hat der Herr gesprochen. Wir können geführt werden vom Herrn und so weiter, aber Gott gibt nicht heute Botschaft, das für alle maßgebend ist. Das ist fertig, diese Botschaft. Das Fundament ist gelegt. Wir sind bereits aufgebaut auf einem Fundament, das bereits gelegt worden ist, sagt der Apostel. Und auf diesem Fundament sind wir nicht nur aufgebaut auf Christus und für ihn, sondern wir sind zusammengefügt. Das ist das Zweite. Stein an Stein zusammengefügt. Manchmal scheint es, als ob die Steine auseinanderbröckeln, nicht wahr? Aber die Liebe Gottes und der Heilige Geist und das Wort Gottes sind die Bindungsmittel, die Bindemittel, mit welchen wir zusammengefügt werden. In diesem Prozess verlassen wir unseren Eigenwillen, unsere eigenen Wünsche und fügen uns ganz dem Herrn und den Nöten und Bedürfnissen unserer Geschwister selbstlos geben wir hin und lassen wir uns einbauen und mehr noch zusammenfügen. Aber mit der Wiedergeburt, mit unserer Bekehrung, wurden wir bereits von Gott im Geiste einander zugefügt, miteinander verbunden.